An diesem Sonntag wollte ich manchen von Ihnen persönlich am Anfang des Gottesdienstes einen Gruß sagen, weil wir in den zurückliegenden Monaten miteinander an einem Grab gestanden sind. Und es sind dann viele persönliche Gedanken auch jetzt da, die man unter vier Augen einem sagen wollte. Aber ich freue mich, dass wir heute miteinander Gottesdienst halten können und dass wir miteinander vor unseren Herrn treten, dass er zu uns redet. Noch eine andere Sache. Ich habe Ihre Geduld schon öfter strapaziert, dass wir die Form des Gottesdienstes etwas umgebaut haben. Auch heute wird das so sein. Die Gruppe der Navigatoren wird statt der Schriftlesung ein sogenanntes Anspiel machen, ein Interview. Und davor und dahinter werden wir ein Lied hören. Und nach der Predigt werden wir noch einen kurzen Bericht aus der Arbeit dieser Gruppe hören, weil das in eine christliche Gemeinde hineingehört, dass man merkt, die Gemeinde Jesu ist weiter als unsere Grenzen der Parochie sind. Und deswegen wollen wir auch diesen Gottesdienst in dieser ganzen Fülle so nehmen. Und wollen zu Beginn das Hillerlied singen, 123. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Die Verse 1, 2 und 4. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Herr Jesus Christus, du hast das Leben herbeigebracht. Du hast dem Tod die Macht weggezogen. Und wir stehen so oft noch an Gräbern. Wir sind noch so oft in der Trauer und sehen dann nur die Vergänglichkeit und das, was dahin ist. Ach Herr, verzeih unser Klagen, unser Weinen und unser Trauern. Richte du unseren Blick ganz fest auf dich und stärke du unseren schwachen Glauben. Vergib uns alles ungläubige Zweifeln. Alles liegen bleiben im Unglauben, das ist Sünde vor dir. Und gib, dass wir in ganz festem Vertrauen auf dich blicken können und hier in der Vergänglichkeit dieser Welt schon bei dir das Leben haben. Herr, mach uns das groß und wichtig, auch jetzt in diesem Gottesdienst, dass unser Leben ein Wandern zur großen Ewigkeit ist. Und wir danken dir, dass du jetzt mit uns reden willst, durch dein Wort, mit jedem Einzelnen persönlich. Und so wollen wir dir auch in der Stille das sagen, was jeden von uns persönlich umtreibt. Herr, erhöre uns um deiner großen Barmherzigkeit willen. Amen.
Die Menschen suchen und jagen die Antworten ihren Fragen, die nie aufhören. Manchmal sie wissen nicht überhaupt, wohin zu gehen. Und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Men are striving to find the answer to the questions that never cease. They find in life there's something missing. They are looking for release and the way to peace. He is the way.
He is the way.
Without him there's no going. He is the truth. Without him there's no knowing. He is the light, now and eternally. He satisfies the searching heart and fills men with his love, so rich and if you're looking for a challenge, if you dare give him a try, put your life into his keeping. It was for you he came to die. Don't pass him by. He is the way.
He is the way.
Without him there's no going. He is the truth. Without him there's no knowing. He is the life, now and eternally. He satisfies the searching heart and fills men with his love, so rich and
Entschuldigung, darf ich eine Frage an Sie richten? Bewegt Sie eigentlich die Frage nach dem Tode?
Also schauen Sie mich an. Ich fange doch gerade erst an zu leben. Diese Frage können Sie meiner Großmutter stellen.
Darf ich Sie fragen? Wissen Sie, als Arzt schaue ich dem Tod täglich ins Angesicht. Der Tod ist zwar eine Realität, aber wir werden durch den wissenschaftlichen, medizinischen Fortschritt dem Tod schon die Spitze brechen.
Darf ich Sie fragen?
Ja, im Moment nicht, aber ehrlich gesagt, vor 3 Wochen, als mein Onkel beerdigt wurde, da musste ich doch 2-mal schlucken. Aber schließlich muss jeder sterben und irgendwie muss ich mich damit abfinden.
Danke. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sie wissen, dass in der christlichen Kirche der Totensonntag Ewigkeitssonntag genannt wird. Verbindet sich damit nicht irgendeine Hoffnung auf Ewigkeit für Sie?
Hoffnung? Wissen Sie, mich interessiert nur die steigende Inflationsrate und die Sorge darum, dass ich mein Haus fertig kriege. Aber Hoffnung auf Ewigkeit? Was
meinen Sie dazu?
Sagten Sie Hoffnung auf Ewigkeit? Da halte ich gar nichts von. Das ist nur ein übler Trick, um von unseren jetzigen Problemen und Fragen abzulenken. Bewährung hier und heute und keine Vertröstung auf so eine nebelhafte Zukunft.
Ja, wissen Sie, ich würde eigentlich sagen, Hoffnung auf Ewigkeit, eigentlich kein schlechter Gedanke. Aber wissen Sie, Märchen mit solchen Gedanken, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Die werde ich vielleicht mal meinen Kindern vorlesen.
Danke.
Die gute Nachricht ist nicht nur, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, sondern diejenigen, die in Christus sind, werden in Ewigkeit mit ihm leben, nie verloren gehen.
The train rushed by, but he couldn't see. Had his mind on the Lord that day. A friend who was following close behind picked him up from the sand where he lay. And someone told me the last thing he did was smile. Good news, children of God never die. Good news, when I leave this bit of clay, don't cry, for I'll be with Jesus. I'll be with Jesus. Yes, I'll be with Jesus somewhere in the sky. It was near his birthday, so his wife began to pray, Lord, the thing he wants most, please send. Many friends came to see that renowned man of God, who wanted nothing but to touch the Savior's hand. And while he saved another's life, on his birthday he drowned. Good news, children of God never die. Good news, when I leave this bit of clay, don't cry, for I'll be with Jesus. I'll be with Jesus. Yes, I'll be with Jesus somewhere in the sky. I'll be with Jesus. Yes, I'll be with Jesus somewhere in the sky.
Das Anspiel hat die Fragen aufgerissen, die Menschen heute haben, wenn es um Ewigkeit geht. Und wir wollen darauf antworten mit dem Lied Brich herein, süßer Schein, 576, alle vier Verse. Wir haben heute einmal den seltenen Fall, dass wir an der normalen Perikope sind, über die sonst in Württemberg gepredigt wird. Und Sie finden sie im Anhang Ihres Gesangbuches, wenn Sie den Anhang hinten mitgedruckt haben, am Schluss des Kirchenjahres, zweite Reihe, bei mir ist es Seite 140, 2. Petrus 3, Vers 8 bis 14. Eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Daher verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung achten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Wenn das alles soll so zergehen, und dann denkt die ganzen großen Dinge der Welt, alles was fest ist und was Gewalt hat und was stark ist, das wird vergehen. Wie müsst dann ihr da geschickt sein in heiligem Wandel und gottesfürchtigem Tun, die ihr wartet und eilt zu der Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Herr Jesus, komm bald. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist heute Mode, Hoffnung zu haben. Viele Leute haben einen Optimismus, einen großen Optimismus. Haben Sie auch vorgestern die sogenannten 5 Weisen gehört? Die sind ganz optimistisch. Im nächsten Jahr sind wir aus der Talsohle raus und wir gehen auf einen neuen Höhepunkt unserer wirtschaftlichen Entwicklung zu. Sie erleben es sicher auch oft an Krankenbetten, wenn man mit einem spricht, wie viel Hoffnung da noch lebt. Da hat einem doch vorher noch die Frau gesagt, sagen Sie es ihm nicht, dass der Arzt keine Hoffnung mehr hat. Er hat ja noch Hoffnung. Und die armen Völker der Welt, die hoffen noch immer, dass einmal eine gerechtere Verteilung des Reichtums und der Güter dieser Welt möglich sei. Das hoffen sie. Die Menschen klammern sich an Hoffnungen hin. Und dann sagen andere, ihr Christen habt doch auch eine Hoffnung. Das gehört doch alles irgendwie zusammen. Die haben recht, wir haben eine Hoffnung. Wir erwarten eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Das ist eine Hoffnung, die sich sehen lassen kann. Das Schönste kommt noch. Wenn man jetzt all die vielen Hoffnungsbilder dieser Welt nebeneinander hinlegt, das sieht doch täuschend ähnlich aus. Die Marxisten von der klassenlosen Gesellschaft reden, von der Gerechtigkeit, die kommt. Ihr Christen, man redet doch auch davon. Oder wenn Marcuse davon spricht, dass man einmal die Zwänge zerbrechen muss in dieser Welt, dann endlich wird die große Befreiungsstunde kommen. Ist doch alles so ähnlich. Ist das nicht überall der gleiche Traum? Nein, es ist grundverschieden. Sieht ganz ähnlich aus und ich möchte Sie jetzt einfach am Beginn dieser Predigt bitten. Darum geht jetzt alles. Wir Christen haben eine ganz andere Hoffnung als alle Menschen dieser Welt. Und ich bin so glücklich, ich bin so stolz darauf, dass ich ein Prediger des Evangeliums sein darf. Und ich wollte, dass Sie von hier weggehen und mit Ihren Freunden und in Ihren Familien über diese Hoffnung der Christen reden, die wir allein haben, um die uns andere Menschen beneiden könnten. Wissen Sie, der ganze Unterschied bei uns Christen liegt darin, die Hoffnung sieht ähnlich aus, aber allein bei unserer Hoffnung ist der Tod besiegt. Lesen Sie mal bei Karl Marx, was er zum Tod sagt. Kein Wort. Lesen Sie bei Marcuse nach, was er vom Tod sagt. Sehen Sie die Kranken, die sich an irgendwelche Hoffnungsträume hinhängen. Sie reden doch nicht vom Tod. Sie können den Tod nicht bewältigen. Christen können den Tod bewältigen. Und deshalb ist ihre Hoffnung einzig real. Ich habe heute nur zwei Teile. Wir fahren nicht in eingefahrenen Gleisen. Zwei Teile. Die können wir noch besser behalten. Dann vergessen wir das dritte nicht. Erstens, der Tod ist der große Zerstörer. Der Tod ist der große Zerstörer. Immer wieder sagen Leute zu uns, ach, das gönne ich der Oma, dass sie hat sterben dürfen. Ich verstehe, was die Angehörigen damit sagen wollen, aber der Satz ist trotzdem falsch, denn der Tod ist, auch wenn es noch ganz besondere Verhältnisse waren, trotzdem nie eine Erlösung. Sie sind bloß noch nie gestorben, sonst würden sie das nicht zweimal sagen. Der Tod ist grausam und furchtbar und ein Zerstörer. Vielleicht sind Sie auch schon einmal auf einer schönen Sommertour an der Autobahn entlang gefahren und direkt mitten hinein, wo gerade ein Sterbender aus einem Auto geborgen wird, das auf die Leitplanke geknallt ist. So wie mir es neulich einmal wieder passiert ist. Und wenn man da daneben steht, da kann man nicht mehr denken, was einen gerade noch an Banalem, an irdischen, vergänglichen bewegt hat, wo ein Mensch hier zwischen Tod und Leben liegt und steht. Der Tod zerbricht die glücklichsten Ehen. Der Tod zerbricht die herzlichsten Freundschaften. Der Tod nimmt Leute weg, die unentbehrlich sind, im Beruf oder irgendwo in einer Aktion, die man gerade unternimmt. Der Tod fragt nicht danach. Der Tod zerstört die Schönheit eines Menschen. Wollen Sie wirklich einen Verstorbenen in dem Bild in Erinnerung behalten, wie er als Toter aussieht? Ist es nicht die Verzeichnung dessen, was er als Lebender war? Der Tod reißt alles zusammen. Er macht die Schönheit dieser Welt kaputt. Wenn man da Kinder vor Augen hat, denen die Mutter in blühendstem Alter weggerissen wurde, und wo man ganz genau weiß, bei den Kindern verheilt doch diese Wunde nie. Die Kinder bleiben psychisch Geschädigte, weil sie ohne diese Mutterliebe aufwachsen müssen. Sie bleiben das ganze Leben Geschädigte, liebebedürftige Menschen, weil das nie mehr ersetzt werden kann. Und der Tod, der ist einfach eingebrochen und hat die Mutter weggerissen. Man will empört fragen, darf denn der Tod das? Wird ihm nicht gewehrt? Ist ganz richtig, wenn man fragt, warum lässt denn Gott das zu? Das darf er doch nicht. Es muss doch irgendein Heilmittel gegen den Tod geben. Das darf doch gar nicht sein. Doch, das muss sein. Das muss sein. Der Tod ist eine Vorwegnahme göttlichen Gerichtes. Und dann wissen Sie, was göttliches Gericht ist. Da wird uns aus der Hand geschlagen, was uns groß und schön und lieblich und wertvoll ist. Was ist mir Mutterliebe? Was ist uns Freundschaft? Was kann uns ein Mensch bedeuten? Und weggerissen, weggeschlagen, aus der Hand genommen. Da heißt es heute in unserem Predigtext von dem letzten Tag, wenn die Elemente zerschmelzen, wenn diese ganze Welt sich auflöst, wenn selbst die Atomkraft zerfällt, wenn all das, was unserer Welt Bestand gibt, sich wieder, ja, wenn das wieder auseinanderfällt in Energie. Und was bleibt denn da noch übrig? Das ist im Tod. Nun möchte ich Sie nochmal fragen, was unterscheidet denn eigentlich einen Christen und einen Nichtchristen? Es wird immer wieder gesagt, Christen und Nichtchristen unterscheiden sich an ihrem Lebensverhalten. Ist nicht wahr. Stimmt ja gar nicht. Schauen Sie doch viele Nichtchristen an, die leben sogar manchmal vorbildlicher als Christen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und manche können Christen beschämen, was die an Moral darstellen in ihrem Leben. Ihr Verhalten ist oft vorbildlich. Christen unterscheiden sich von Nichtchristen nicht im Leben, oft genug nicht im Leben, aber ganz gewiss unterscheiden sie sich im Sterben. Jetzt interessiert es uns, was haben Christen im Sterben, Nichtchristen voraus? Am Freitag hatte ich eine Beerdigung, an der gar keine Angehörigen teilnahmen. Und dann nahm ich meine Monika mit und sagte, komm, geh du mit mir. Es waren dann noch 5 Nachbarn da. Und nach der Beerdigung gingen wir an ein paar großen Gräbern vorbei. Und ich habe das gern dem Kind erklärt, diese imposanten Grabmäler. Und dann habe ich gesagt, schau mal, das war ein bedeutender Mann. Regierungsbaudirektor oder was, ein großes Grabmal, ein großer Grabstein. Und dann fragt das Kind, mir ist das erst da bewusst geworden, und was ist jetzt? Ich sage, ja, jetzt ist aus, jetzt ist er kein Regierungsbaudirektor mehr, jetzt ist vorbei. Es hat das Kind am meisten erschüttert, dass das vorbei ist, dass das bloß noch ein Grabmal ist. Ist mein Bundespräsident vorbei. Das war einmal, jetzt ist er's nimmer. Da war der Oberbürgermeister, das war er einmal. Sehen Sie, der Tod, der nimmt uns alles weg. Wir müssen doch in diesem Leben uns irgendetwas holen. Das Leben muss sich doch lohnen für uns. Und da setzen wir uns ein. So ist doch unser Lebensziel. Wir haben einen Beruf, auf den wir stolz sind. Der andere lebt für seine Familie. Ihre Familie nehmen Sie nicht mit. Es ist ein schönes Lebensziel für eine Familie, sich einzusetzen, aber Sie haben sie nicht mehr im Tod. Sie sind ein Mensch, der nichts mehr in der Hand hat. Ich kann Ihnen gratulieren, wenn Sie heute mit Baugrundstücken spekulieren können oder wenn Sie ein Haus haben, sind Sie ein gemachter Mann, da kriegen Sie was raus. Im Tod haben Sie nichts mehr davon, es ist weg. Wir sagen es, der hat einen großen Nachlass hinterlassen. Ja, er hat ihn hinterlassen. Er hat ihn zurückgelassen bei uns, aber er hat selber nichts mehr. Mich beeindruckt immer wieder, wie die Bibel von der Hölle spricht. Dass Menschen dort in der Hölle eine Sehnsucht haben. Dass sie von unserem irdischen Leben das mitnehmen, dass man etwas umtreiben und schaffen muss. Dass man etwas in der Hand haben muss. Und sie suchen, etwas in der Hand zu haben, und es gibt nichts mehr. In der Hölle hat man nichts mehr. Man hat nur noch seine Gier, seine Sucht. Man hat die Sehnsucht, nach etwas zu haben, und hat nichts mehr. Man sehnt sich nach seiner Familie und hat sie nicht mehr. Man sehnt sich nach seinen Grundstücken und hat sie nicht mehr. Man sehnt sich nach Ehre und hat keine mehr. Im Tod kann ich die schönsten Klänge der Kunst nicht mehr hören. Was kann uns das in dieser Welt bedeuten, ein großes Konzert zu hören? Im Tod höre ich es nicht mehr. Im Tod rieche ich keine guten Düfte mehr. Im Tod schmecke ich keine guten Speisen mehr. Es ist alles weggenommen. Da draußen auf der Prag wohnte mein Urgroßvater. Der war auch 36 Jahre alt, als er an der TB starb. Und er hat seine Kinder damals um sein Bett nochmal versammelt und hat den kleinen Kindern diesen Satz mitgegeben, den sie eine Zeit lang nie vergessen haben und den mir mein Großvater in frühen Jahren wieder weitererzählt hat, wie dieser Vater mit seiner letzten Kraft nur hinaus zeigte auf dieses Stuttgart, das da lag im Sonnenglanz. Von dem Fenster sah man auf dieses Stuttgart des 19. Jahrhunderts hinaus. Und sagte, wenn mir das alles gehören würde, ich würde es hergeben, wenn ich nur noch ein Jahr leben dürfte. So könnte ich auch sprechen, noch ein Jahr meine Kinder erziehen, noch ein Jahr etwas umtreiben. So wichtig ist es uns, nur ein Jahr in dieser Welt etwas zu machen. Und wenn man mit einem Menschen wirklich nüchtern reden kann über sein eigenes Sterben, der davor steht, dann wird er sagen, ich hätte noch so gerne etwas in meinem Leben in Ordnung gebracht. Er kann immer, ja, so denke ich doch auch, ich denke immer nur auf dieses irdische Leben hin. Da hätte ich gern noch etwas in Ordnung gebracht. Ich hätte noch meine Finanzen anders geregelt. Ich hätte mit Menschen anders gesprochen. Sagen Sie, sind wir wirklich so gottlos, dass uns selbst im Angesicht des Todes das wichtig wäre, dass wir alles dran geben würden, nur um ein Jahr zu leben. Ich würde alles hergeben, nur um ein Jahr noch zu leben. Da zeigt sich's, ob wir mehr haben als Christen, ob wir sagen, Ich habe mehr. Ich habe Jesus und die Ewigkeit vor mir. Ich möchte zum Zweiten kommen. Nur Jesus kann uns retten. Nur Jesus kann uns retten. Die Bibel ist da ganz realistisch, wenn sie uns das so beschreibt, dass wir mit unserem irdischen Leben von allen Seiten umgeben sind von der Nichtigkeit des Todes. Und der Tod will uns von allen Seiten her jetzt das Leben wegnehmen. Er will zerstören. Schon dem kleinsten Kind ist der Todeskeim ins Leben hineingelegt. Und das spüren Sie in so vielen Situationen Ihres Lebens, wie der Tod schon seine Spuren legt. Wie man Lasten durchs Leben trägt, die alle schon Vorzeichen des kommenden Zerstörens sind, des Sterbens. Man kann nicht mehr richtig laufen, das Atmen geht nicht mehr richtig, der andere hat sein flatterndes Herz. Das sind alle schon Vorboten des Todes. Von allen Seiten sind wir umgeben. Es ist eigentlich eine Narrheit, wie wir es praktizieren, dass wir sagen, red doch nicht davon. Ich bin davon überzeugt, dass all die schwerkranken Menschen viel mehr spüren von der Macht des Todes, die sie von allen Seiten umdrängt. Sie spüren es doch auch. Sie können sich doch nicht die Augen zuhalten und sagen, dann kommt der Tod nicht. Sondern wir sind umgeben von der Macht des Todes. Das, was hier drin steht, von dem Zerschmelzen der Elemente, von dem Vergehen, von allem, was uns in dieser Welt kostbar und wertvoll war, das wird vergehen. Wenn das in der Hitze zerschmilzt, da bleibt nichts mehr übrig, kein Gold bleibt mehr übrig, kein Wert bleibt mehr übrig, weil alles aufgelöst wird in diesem letzten Zerbrechen dieser Welt. Nur ein Wunder ist da in unserem Leben, dass diese Zerstörungsmächte um uns her aufgehalten sind von Jesus. Lasst euch nicht durcheinander bringen, wenn ihr heute fröhlich leben könnt. Ich hoffe, dass Sie heute einen fröhlichen Tag haben, ohne Todeszeichen. Dass Sie nachher fröhlich ins Mittagessen setzen können, da ist es, der Herr hat Geduld mit euch. Er will nicht, dass jemand verloren werde. Er möchte, dass sich jedermann zur Buße kehre. Das ist doch die große Gelegenheit heute, dass die Todesmächte noch einmal zurückgehalten werden. Wie wird es solchen Leuten sein, die dort in Nairobi aus diesem heruntergestürzten Flugzeug herausklettern? In solchen Situationen standen sie auch schon mehrmals. Haben Sie das begriffen, warum die Todesmächte noch einmal zurückgehalten wurden? Haben Sie es verstanden, warum damals in dieser schweren Krankheit es plötzlich bei Ihnen doch nach oben ging statt nach unten? Gott will nicht, dass jemand verloren werde. Gott sagt Nein zum Tod. Wenn ich an Gräber trete, sage ich immer dieses Nein zum Tod. Ich bin doch nicht der, der sagt, ruhe sanft. Gott will doch nicht, dass wir sanft ruhen, sondern dass wir leben. Das ist sein Wunsch. Und dazu hat er uns geschaffen und in diese Welt gestellt. Wenn der Tod auf mich eindringt und ich muss einmal diesen Weg gehen, wo das Letzte zergeht, keinen Taufschein nehme ich mit, keine Spendenbescheinigung nehme ich mehr mit, keine gute Tat nehme ich mehr mit, mein Leben muss ich zurücklassen, meine Berufsarbeit muss ich zurücklassen, die Menschen muss ich zurücklassen, dann kann nur er, Jesus, der sein, der mich hält. Jesus hat genauso diese Nichtigkeit des Todes gesehen. Und sie verstehen das ganze Leben Jesu erst richtig, wenn sie merken, wie die Versuchungen auf ihn drangen, wie der Versucher sagt, komm, komm, mach doch Brot und iss. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn es ums irdische Leben ging, da ist die Hauptsache, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt, wie die Freidenker früher sagten. Sondern es geht doch in deinem Leben um was ganz anderes. Ob du in Ewigkeit leben kannst, ob dich Gott aus der Nichtigkeit des Todes einmal herausruft, ob er mich bei meinem Namen ruft, Winrich, Schiffbuch, heraus aus dem Tod, du sollst leben. Und so ist Jesus hineingegangen, sogar in seine Todesstunde. Vater, wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hat nicht gefeilscht, Herr, noch ein Jahr. Ich möchte noch ein Jahr in dieser Welt leben. Herr, ich bin bereit. Keiner von uns kann es Jesus hier je nachmachen. Wir sind ja alle längst verkauft an diese billigen, primitiven Dinge dieser Welt. Unser aller Leben, machen wir uns doch da nichts vor, ist doch ein Leben, wo es nur oft geht um die primitivsten, egoistischen Erfüllungen unserer Sehnsüchte. Ich kann heute am Ewigkeitssonntag nur sagen, Herr Jesus, du siehst die Not, die Sünde in meinem Leben, wie ich an diese vergänglichen Dinge hingekettet bin, die mir wie Götzen in meinem Leben sind. Aber du hast den Tod bezwungen und du hast dieses große Wort gerufen, ich lebe, ihr sollt auch leben. Nimm du mich, wenn ich sterbe, in deine Hand. Nimm du mich heute schon, heute in diesem Leben, wo ich heute lebe, heute schon in deine große Hand. Du allein kannst mich halten und hinübertragen durch die Vergänglichkeit hindurch. Mir ist das dann so groß für das Leben, was ich heute schaffen darf, für die vielen Aufgaben, die vor uns liegen. Was tut nachher eine Hausfrau, sich mühen, bis sie ein gutes Essen auf den Tisch stellt? Es ist schön, wenn wir ein gutes Essen richten. Aber da Jesus hat gesagt, müht euch um Speise, die nicht vergeht. Müht euch doch darum, dass aus eurem Leben etwas an Ewigkeit hinausgeht. Wie macht man das? Jesus hat sagen können, das ist sogar möglich, dass einer das Allerschlichteste tut, was man in dieser Welt tun kann. Er gibt einem anderen einen Becher Wasser. Wer macht das nicht? Das ist eine lächerliche Sache, einen anderen zu trinken. Oder Jesus sagt, einer macht bei einem anderen einen Besuch. Wir hatten noch nie einen Besuch gemacht. Aber Jesus sagt, wenn ihr das mir getan habt, mit mir, auf mich hin, dann geschieht in eurem nichtigen Leben etwas, das von der Ewigkeit Gottes her in unser vergängliches Leben etwas durchbricht auf den anderen hin. Herr Jesus, ich möchte heute doch schon in meinem Leben etwas wirken, nicht für die vergänglichen Dinge allein, sondern für deine Ewigkeit. Ich möchte heute mein Leben doch schon darbringen, dass du was daraus machen kannst. Also nur sagen kann, Herr Jesus, dir verschreibe ich mich. Du bist mein Herr, wirke du in mir. Da kann der Tod kommen und kann in meinem Leben wegnehmen, was er will. Und wir leiden immer mit, wenn jetzt schon einige unter uns nicht mehr sein können, die zu Hause liegen, weil sie schon etwas spüren von diesem Wegnehmen des Todes, der Stück um Stück aus der Hand reißt. Dass wir dann wissen, ich darf dem Tod gegenübertreten und sagen, du kannst mir alles aus der Hand nehmen, alles aus der Hand reißen. Ich habe ganz viel, Jesus ist bei mir. Und ich weiß, dass auch dieser Tag von ihm gefüllt werden wird. Vielleicht ist nur ein Becher Wasser, vielleicht ist nur ein Brief, den ich schreibe, ein paar Worte, die ich mit einem anderen rede. Wenn der lebendige Jesus das benutzt, dass aus meinem Leben Früchte der Ewigkeit heute schon wachsen dürfen. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Das ist ein großer Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Das Einzige, was zählt, ist, dass der auferstandene Jesus heute in uns wirkt und etwas macht für seine Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir, Gloria sei dir gesungen mit Menschen und mit Engelzungen, 121, Vers 3. Und dann wollen wir noch diesen Kurzbericht aus der Arbeit der Navigatoren hören.
Der bekannte Künstler Matthias Grunewald hat auf dem bekannten Isenheimer oder den sogenannten Isenheimer Altar den Jünger Johannes oder den Johannes den Täufer mit einem überlangen Zeigefinger dargestellt. Und dieser extra lange Zeigefinger deutet in eine bestimmte Richtung, nämlich auf Jesus Christus, auf den gekreuzigten Jesus Christus. Und in ähnlicher Weise richtungsweisend wollen wir auch sein in der Arbeit der Navigatoren. Wir möchten auf Jesus Christus hinweisen und auf sein Wort. Und von diesem Wort haben wir auch unsere Zielsetzung bekommen. Die Zielsetzung, dass wir Mitarbeiter für Jesus Christus gewinnen wollen. Und wir nehmen dieses Ziel aus dem Befehl Jesu, der sagt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Und einer, der eine Richtungsweisung von Jesus bekommen hat, möchte jetzt davon kurz berichten.
In Offenbarung 3,20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es war bei mir vor 6 Jahren, als ich das zum ersten Mal merkte. Ich habe die Tür damals nicht aufgemacht. Ich glaubte, alles zu haben, was man braucht. Abwechslung, Freunde und Freundin. Manchmal dachte ich nach über den Sinn des Lebens und irgendwie wusste ich, wo ich suchen müsste. Aber ich wollte das nicht sehen. 5 Jahre später begegnete ich einem Menschen, dessen Wesen und Leben Christus nach außen sichtbar werden ließ. Und dann nahm Gott mir meinen Gott. Meine Freundin verließ mich. Und er zeigte mir, wie stark ich abhängig bin von den Dingen, auf die ich baue, und wie einsam ich bin, wenn sie mich enttäuschen. Ich erkannte, dass ich mein Leben und mein Glück nicht machen kann. Jesus versprach Treue und erfülltes Leben. Ich war bereit, ihn kennenzulernen. Ab da fühlte ich mich irgendwo dazugehörig, wenn von Christus die Rede war. Trotzdem ging es mir schlechter als vorher. Ich versagte ständig, in dem, was ich mir vornahm, und dadurch baute sich eine Mauer auf zwischen Gott und mir. Das ging 6 Monate, dann kam ich nach Stuttgart. An der Uni lernte ich eine Gruppe Studenten kennen, die sich regelmäßig treffen und miteinander über das Wort nachdenken. Und auf einer Freizeit mit ihnen begriff ich viele Dinge, die mir vorher nicht klar waren. Ich lernte zuerst Johannes 1,12, wie viele ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Das war sehr wichtig für mich, zu wissen, dass ich Gottes Kind bin und bleibe, egal was ich tue. Und dann 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Auch die Sünden, die ich morgen begehe, vergibt er. Ich darf Fehler haben. Er ist für alle meine Unvollkommenheit gestorben. Ich habe Jesus in den Mittelpunkt meines Lebens gestellt. Viele Dinge, die früher Bedeutung hatten, sind bedeutungslos geworden. Es ist jetzt 1 Jahr her und ich kann sagen, es war das interessanteste Jahr in meinem Leben, trotz vieler Zweifel und Anstrengungen. Und ich frage nicht mehr nach dem Sinn. Ich habe ihn in Jesus gefunden. Alles, was mich jetzt unzufrieden macht, hängt mit meinem Verhältnis zu ihm zusammen. Und er kann es auch wieder in Ordnung bringen. Ich bin abhängig. Aber diese Abhängigkeit ist so, dass ich sie jedem nur wünschen kann. Ich bin Christus dankbar, dass er mich angenommen hat. Und ich möchte ein Bote werden, der nicht nur durch Worte, sondern durch sein ganzes Leben ihn bezeugt.
Ich möchte noch 2 Bitten an Sie richten. Eine Bitte ist die, dass Sie uns und die Arbeit, die wir unter Studenten tun, im Gebet mittragen. Und eine 2. Bitte, wenn Sie einen Sohn haben oder einen Nichte oder einen Neffen, und der Interesse hat für diese Arbeit, der Interesse zeigt oder Fragen hat und nicht klarkommt. Und Sie meinen, wir könnten ihm eine Hilfe geben. So haben Sie gleich eine Gelegenheit, uns draußen kennenzulernen noch und auch die Adresse von uns zu erfahren. Wir sind in Stuttgart Mitte tätig unter Studenten und auch an der neu gegründeten oder verlegten Universität in Stuttgart-Vaihingen und darüber hinaus auch noch in anderen Städten, sodass wir Hinweise und Adressen weitergeben können.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du gibst uns in dieser vergehenden Welt und unter so viel Enttäuschungen eine Hoffnung, die nicht trügt und die nicht enttäuscht. Herr, wir danken dir, dass du uns befreist von allen falschen Blicken auf vergehende Dinge, dass du uns glücklich und froh und erfüllt machen kannst. Wer dich hat, ist still und satt, dass du uns heute mitten in unserem Leben die ganze Freude geben willst, die man nur bei dir findet, dass du Vergebung von ungelösten Dingen bringen willst heute, dass du uns geborgen und sicher machst, dass du uns die Angst wegnimmst für den morgigen Tag. Herr, wir danken dir für dieses Wort. Du willst nicht, dass jemand von uns verloren gehe. Herr, wir bitten dich auch für die Freunde, die uns anvertraut sind, für unsere Kinder und Familienmitglieder, für die Menschen, mit denen wir oft reden. Begegne doch du ihnen so, dass sie zum Glauben an dich kommen können. So bitten wir dich für die jungen Menschen um uns her. Wir danken dir auch für die Arbeit dieser Gruppe und all derer, die in deinem Namen Dienst tun. Segne du jeden Einsatz, der geschieht, und gib du offene Türen. Und bewahre du uns alle vor einer eitlen Geschäftigkeit, die nicht du treibst und die du nicht bewegst. Herr, wir freuen uns, dass du einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffst. Lass uns heute schon das anfangen können, Zeichen dieser neuen Welt zu setzen. Wir rechnen mit deiner Gegenwart und lassen uns so von dir senden an die Aufgaben, dorthin, wo du uns hingestellt hast im alltäglichen Leben, dass wir dort Arbeiter sind im Blick auf deine kommende Welt, die du herbeibringst, auf deine Gerechtigkeit, die du schaffen wirst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.